So, wir machen weiter. Also es sind jetzt eine ganze Reihe von Benchmarks entwickelt worden und generell ein Benchmark versucht halt, eine etwas sinnvollere Angabe zur Leistungsfähigkeit von so einem Gesamtsystem zu geben. Und da gibt es einen ganzen Haufen von Benchmarks. Unter anderem haben über lange Jahre Hersteller von Prozessoren eigene Benchmarks entwickelt. Und die waren häufig so gestaltet, dass die also unfair waren und die eigene Architektur besser dargestellt haben als andere Sachen. Ja, das ist ja relativ leicht zu machen, wenn man irgendwie zwei verschiedene Prozessoren hat und man ist der Hersteller von dem einen. Dann guckt man halt, was kann mein eigener Prozessor besonders gut, und dann entwickle ich eine Anwendung als Benchmark, die eben optimal profitiert von meiner eigenen Architektur. Und dann stelle ich außerdem noch eine kompilierte Version für eben eine andere fremde Konkurrenzarchitektur zur Verfügung, und dann kann ich sagen, ja, mein Prozessor ist aber dreimal so schnell wie der von der Konkurrenz, und das sagt uns praktisch nichts, ja, weil der Konkurrenzhersteller, der kann genauso hingehen und seine eigene Anwendung machen, die halt die Sachen Design-Ding besonders gut kann, hervorhebt, und dann kommt genau das Umgekehrte raus. Ja, also sie haben dann praktisch die Situation, dass sie zwei Hersteller haben und beide sagen, mein Ding ist dreimal schneller als deins. Und damit ist natürlich klar, dass solche herstellereigenen Benchmarks also sehr kritisch zu sehen sind und höchstens dazu taugen, Dinge vom selben Hersteller zu vergleichen. Ja, weil da hat er dann nicht so viele Möglichkeiten. Wenn er jetzt fünf verschiedene Architekturen selber anbietet, dann wird er wohl irgendwas Generisches für diese fünf verschiedenen Sachen machen, und die wird man dann wohl vergleichen können. Aber alles, was darüber hinausgeht, eher nicht. Und generell ist es also so, wenn man dann diese Benchmarks betrachtet, und dann hat es natürlich eine Entwicklung gegeben, dass man also herstellerübergreifende, in diesem Sinne neutrale Benchmarks hat. Da kann man unterscheiden zwischen synthetischen Benchmarks und Anwendungsbenchmarks. Bei den synthetischen, ja, das soll also heißen, die sind irgendwie künstlich. Die repräsentieren jetzt nicht ein spezielles Anwendungsgebiet, sondern da geht es darum, dass man sagt, ja gut, was können Prozessoren generell? Also die haben Integer-Operationen und Fixpunkt-Operationen, und dann gibt es vielleicht noch irgendwelche Vergleichsgeschichten. Also man probiert einfach eine Zusammenstellung von allen möglichen Dingen, die in Software vorkommen können, und lässt dann irgendwelche Schleifen darüber laufen und ermittelt halt Testergebnisse. Ja? Aber das Ganze bleibt eben synthetisch in dem Sinne, dass Sie daraus nicht ableiten können, für mein ganz spezielles Aufgabengebiet ist jetzt eine bestimmte Architektur besser als eine andere. Ja? Sondern Sie kriegen nur allgemeine Aussagen darüber. Vielleicht sind die synthetischen noch irgendwie sortiert, also dass Sie zum Beispiel sowas wie einen reinen Floating Point Benchmark haben und einen reinen Integer-Benchmark, und dann können Sie sagen, na gut, generell diese oder jene Architektur kann halt schneller allgemeine Floatpoint-Berechnungen durchführen. Ja, im Vergleich dazu deutlich populärer sind die Anwendungsbenchmarks, und die gehen von einem anderen Ansatz aus. Die gehen davon aus, dass man sagt, ja, was sind denn typische Aufgaben, die man mit einem Rechner erledigen muss? Also zum Beispiel Software kompilieren. Ja, dann könnte ich sagen, ich nehme verschiedene Programme, die ich im Quellcode habe, und dann lasse ich die mal durch einen C-Compiler durchlaufen auf verschiedenen Plattformen, und dann schaue ich einfach mal, wie lange läuft diese Übersetzung. Also wie lange ist der C-Compiler damit beschäftigt, ein komplexeres Programm zu übersetzen. Ja, das wäre zum Beispiel ein Anwendungsbenchmark, der spezifisch auf dieses Thema Übersetzen, ja, Code erzeugen eingeht. Und das wäre etwa wichtig, wenn es jetzt darum geht, eine Maschine anzuschaffen, die als Entwicklungsplattform dienen soll, weil da 80% der Zeit halt ein Compiler drauf läuft und man warten muss, bis der Compiler fertig ist, und dazwischen arbeitet man halt ein bisschen im Editor oder so. Ja, also das wäre dann zum Beispiel ein sinnvoller Benchmark, um zu sagen, ich bin Anwendungsentwickler und ich will eine Maschine haben, die das möglichst schnell kann. Und genauso gibt es halt tausend andere Sachen. Es gibt dann typische Anwendungen, um irgendwelche mathematisch-naturwissenschaftlichen Probleme zu lösen. Ja, diese ganzen Differentialgleichungssysteme, für die es Standardsoftware gibt, Da kann man auch hingehen und sagen, also ich habe hier ein vorgegebenes mathematisches Problem, also zum Beispiel ein ganz bestimmtes Gleichungssystem, ja, mit 100 Variablen, 100 Gleichungen irgendwie. Und dann lässt man die Lösungssoftware darüber laufen, macht das auch wieder für verschiedene Architekturen und bekommt dann raus, ja, was kann oder welche Architektur kann das am schnellsten bearbeiten. Und die großen Benchmarks, also wir kommen dann gleich zu dieser Spec-Benchmark-Suite, die geht praktisch hin und hat für ganz viele Anwendungen solche Einzelbenchmarks, ja, und lässt die laufen praktisch auf einer Architektur und fasst das Ganze dann noch zusammen. Und gut, das werden wir uns gleich anschauen. Also was gab es so an Benchmarks? Historisch gibt es diese Whetstone und Drystone oder wie auch immer das ausgesprochen werden soll. Diese Schreibweise von dem Drystone, das ist eigentlich mehr so ein Gag, weil der Whetstone Benchmark, der war zuerst da und war praktisch für Gleitkomma-Berechnungen zuständig. Und wenn man das Drystone sich anguckt, dann ist es praktisch ein Spiel mit dem Wort. Das Wet, wenn man da das H wegnimmt, ist ja wet wie nass, feucht, und dry ist trocken. Ja? Also so ist diese Bezeichnung entstanden, dass man das H erst weggenommen hat, dann von wet zu dry gegangen ist und dann an derselben Stelle das H wieder eingefügt hat. Es gibt natürlich kein Wort, das sich DHRY schreibt. Ja, und der Drystone ist praktisch ein entsprechender Benchmark, der für Integer-Berechnungen zuständig ist. Also diese Dinger sind schon relativ alt, 76 und 84. Und ja, eher selten liest man noch irgendwo, dass für etwas ein Drystone-Benchmark mal ausprobiert wurde. Was heute noch aktuell ist und wo also die meisten Systeme mit gebenchmarkt werden, das ist der SPEC. Ja, SPEC steht für Standard Performance Evaluation Corporation und das ist eben so eine herstellerunabhängige Gruppierung, die praktisch diese Anwendungsbenchmarks zusammenstellt und auch sehr genaue Richtlinien erstellt, wie jetzt die Messungen zu erfolgen haben. Ja, das sehen wir uns gleich noch im Detail an, weil zu diesem SPEC-Benchmark ist praktisch der Großteil der verbleibenden Folien für heute. Und ich habe Ihnen auch mal ein Beispiel mitgebracht, so ein Dokument, was dann am Ende rauskommt. Das sehen wir uns dann an. Dann gibt es auch noch stark spezialisierte Benchmarks. Also es gibt dieses TPC, Transaction Processing Performance Council. Da geht es darum, wie schnell Datenbanken laufen. Ja, in der Datenbank haben Sie ja Transaktionen. Also im Wesentlichen eine Transaktion besteht aus mehreren verbundenen Veränderungen einer Datenbank, die ja praktisch quasi gleichzeitig erfolgen müssen. Ich weiß nicht, ob Sie schon eine Einführung in Datenbanken hatten. Haben Sie das schon gehabt? Sowas wie Einführung in Datenbanken?
Schon, aber Transaktionen haben wir nicht behandelt. Aber wir wissen, was es ist.
Ja. Also generell sagt dieses Transaktionskonzept nur, etwas muss atomar sein. Ja, einfach damit das, der Begriff klar ist, wenn Sie sowas haben, Sie haben ein Banking-System zum Beispiel und es geht jemand mit zwei Kundenkarten vom selben Konto an zwei Geldautomaten, also zwei Personen an zwei Geldautomaten und jetzt haben Sie so ein System, Abfrage des Kontostandes, dann Auswahl, ich will 100 Euro abheben, dann wird ja berechnet, Kontostand minus 100 Euro ist der neue Kontostand und das wird dann zurückgeschrieben in die Datenbank. Und was jetzt nicht passieren darf, ist, dass Sie praktisch an zwei Automaten die Karte reinschieben. An beiden Automaten sagt Ihnen das Ding 1000 Euro auf dem Konto. Sie sagen zweimal, gib mir 100. Ja, auf beiden Maschinen wird ausgerechnet, 1000 minus 100 ist 900. Und dann schreiben, nachdem das Geld rausgegeben wurde, beide Maschinen in die Datenbank zurück, neuer Kontostand 900. Dann hätten Sie also zweimal 100 abgehoben, aber nur einmal 100 vom Kontostand abgezogen. Das wäre also ein Update-Problem praktisch in der Datenbank. Und der Mechanismus, den eine Datenbank hat, um das zu verhindern, ist eine Transaktion. Und das sagt im Wesentlichen, Sie können dieses Abfragen des Kontostandes, Ausrechnen des neuen Wertes und Zurückschreiben als eine atomare Operation betrachten. Es kann nicht sein, dass dazwischen die gleiche Buchung von der zweiten Maschine, dass die dazwischen kommt. Ja, sondern die Reihenfolge muss klar sein, entweder erst 1000 minus 100 ist 900 und dann an der anderen Maschine 900 minus 100 ist 800 und in der Reihenfolge wird das geschrieben oder umgekehrt, aber nicht so ein, so ein paralleles Ding. Ja, und ja gut, dieser Benchmark, der guckt halt, wie viele Transaktionen pro Minute kann so ein System ausführen. Ja, was ich vorhin schon kurz erwähnt hatte, generell ist bei vielen von den Benchmarks halt das Problem, einmal, wer hat die Benchmarks geschrieben und was hat er dabei gewusst über die Plattform, die untersucht werden soll? Wenn es also ein herstellereigener Benchmark ist, dann haben sie mit Sicherheit nicht sowas wie eine Neutralität. Und selbst wenn es sich um einen neutralen Benchmark handelt, wer garantiert Ihnen, dass die Ergebnisse, die da gefunden wurden, wenn das jetzt wenn ein Hersteller seine eigene Hardware untersucht mit einem standardisierten Benchmark, dass das auch richtig ist. Und deswegen will man eben sowas haben wie genaue Richtlinien, wie ein Benchmark auszuführen ist und auch Dokumentation. Also es muss dann dabei stehen, wie sah die Maschine aus, was genau für ein Betriebssystem war darauf installiert, in welcher Version, welche Kernel-Version und so weiter, welche Software wurde verwendet, ja, mit welchen Optionen wurde zum Beispiel ein Compiler angeworfen, um das Benchmark-Programm zu übersetzen. All diese Sachen, das muss genau dokumentiert werden, damit auch nach dem Benchmarken jemand anders hingehen könnte, sich diese Maschine beschafft, die Messungen wiederholt und dann dieselben Ergebnisse rauskommen. Ja, das ist für die Vergleichbarkeit halt ganz wichtig. Ja, und im Prinzip, was auch immer bei diesen Benchmarks rauskommt, hängt halt nicht nur von der CPU ab, sondern, da haben wir auch schon drüber gesprochen, eben auch von der Speicherarchitektur, also einfach wie schnell ist die Anbindung des Hauptspeichers, weil ja ein Großteil der Zeit dadurch verloren geht, dass wir eben Speicherzugriffe haben. Ja, wenn man jetzt Software schreiben würde, die nur auf der CPU irgendwas rechnet, also die nur ein bisschen mit den Registern hin und her manipuliert, das wäre natürlich nicht repräsentativ. Ja, weil im Normalfall brauchen Sie eben Informationen, die Sie aus dem Speicher erst ziehen und dann auch wieder zurückschreiben müssen. Und das kann dann eben schon große Unterschiede bedeuten, je nachdem, wie schnell Ihr Hauptspeicher an die CPU angebunden ist. Ja, und diese Probleme werden auch größer, wenn Sie zum Beispiel an Systeme denken, die sehr viele Kerne haben. Ja, oder entsprechend Rechner mit einfach mehreren Prozessoren, also wenn Sie irgendwie so nicht ein Cluster-System, sondern ein Parallelrechner, der 120 CPUs irgendwie hat, wenn Sie den betrachten und diese ganzen CPUs greifen auf denselben Speicher zu, dann ist natürlich auch sehr wichtig, wie stark kommen die sich in die Quere. Ja, wenn alle CPUs gleichzeitig versuchen, eben aus dem Speicher irgendwas zu lesen, was passiert dann? Kann immer nur einer auf den Speicher lesen oder gibt es eine intelligent gelöste Anbindung, dass mehrere parallele Zugriffe auf den Speicher möglich sind? Und der letzte Punkt ist dann noch die Sache mit dem Compiler. Da ist einmal die Frage, welchen Compiler benutze ich überhaupt? Ja, wenn Sie jetzt sagen, naja, ich schreibe ein C-Programm, also nehme ich einen C-Compiler, dann ist das natürlich nur die halbe Wahrheit, denn Sie werden in der Regel sowas wie einen Standard-C-Compiler haben, aber darüber hinaus gibt es vielleicht noch entsprechende Compiler von anderen Herstellern. Also auf einem Linux-System zum Beispiel ist der GNU-C-Compiler ist der Standard-Compiler, aber es gibt auch einen von Intel und den kann man nachinstallieren und dann kann man gucken, vielleicht läuft meine Software schneller oder besser, wenn ich einen Intel-Compiler statt des GNU-Compilers nehme. Und über die Auswahl des Compilers hinaus ist dann auch noch die Frage, was für Optimierungsflags verwende ich. Es gibt also eine ganze Reihe von Aufrufoptionen für so einen Compiler, mit dem man ihm sagen kann, versuch bestimmte Optimierungen einzubauen. Ein primitives Beispiel ist zum Beispiel die Angabe der Architektur. Wenn Sie ein aktuelles Pentium-artiges System haben, also irgendeine Intel-basierte Maschine, dann können Sie im Prinzip Programme darauf laufen lassen, die für einen 80386 Prozessor, also von vor 15 oder 20 Jahren oder sowas, übersetzt wurden, die würden darauf laufen. Ja, Sie können auch das für Code nehmen, der für ein Pentium 1 gemacht war. Das würde auch laufen für ein Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, diese ganzen Varianten, weil die alle abwärtskompatibel sind, ja, würde das in jedem Fall funktionieren. Aber Sie kriegen natürlich eine bessere Performance, wenn Sie Code nehmen, der speziell für Ihre aktuelle Plattform übersetzt wurde. Also das wäre jetzt auf der einfachsten Ebene eine Code-Optimierung, dass man sagt, ich mache mir den Code speziell für meine Plattform. Und dann gibt es darüber hinaus eben noch weitere Sachen, dass Sie sagen, ich binde irgendwelche speziellen Multimedia-Extensions oder sowas, die mein Prozessor hat, die binde ich auch noch ein. Die sollen auch verwendet werden. Okay, das bekannteste Ding in diesem Bereich unter den ganzen Benchmarks, das ist eben die Benchmark-Sammlung von Spec. Und das Ganze ist unterteilt in mehrere separate Benchmarks. Also es gibt reine Integer-Benchmark, einen Gleitpunkt-Benchmark, es gibt auch was, wo Sie Grafikleistungen mitbestimmen können und noch ein paar kleinere, weniger bedeutende Sachen. Und ganz wichtig ist jetzt eben, dass bei dem Spec nicht nur gesagt wird, naja, hier hast du ein paar Programme, lass die mal drüber laufen, sondern dass auch genau festgelegt wird, wie das Ganze laufen soll und wie das Ganze nachher veröffentlicht und dokumentiert werden soll. Ja, damit eben diese Möglichkeit der Nachprüfbarkeit auch gegeben ist. Wenn ich einfach nur sage, ja, ich habe hier im Labor eine neue Architektur und da habe ich was drüber laufen lassen und da kam ein super Wert raus, dann ist das nicht besonders informativ. Wenn ich aber genau sage, was für Hardware-Eigenschaften das Ding hatte und was für Software installiert war und was ich gemacht habe, während ich den Benchmark ausgeführt habe, dann kann man schon was mehr damit anfangen und vor allem könnte dann eben auch ein Konkurrent hergehen und sich dieses System von dem anderen Anbieter bestellen und das einfach nachprüfen, ob man wirklich auf diese Ergebnisse kommt. Ja? Sie vertrauen natürlich trotzdem, wenn Sie die Benchmark-Ergebnisse lesen, immer noch darauf, dass die korrekt sind. Aber es ist eben schon ein Unterschied, dass Sie zumindest prinzipiell die Möglichkeit des Überprüfens haben, ja? Indem Sie sich so ein Ding bestellen und das nochmal drüber laufen lassen. Also ein Hersteller, der da betrügen würde und einfach falsche Benchmark-Ergebnisse veröffentlichen würde, der würde sich eine Menge Ärger einhandeln, weil aufgrund dieser positiven Darstellung kriegt er ja Kunden, Käufer, die das Ding dann bestellen und da wird der ein oder andere vielleicht das einfach mal überprüfen wollen, ob das Ding wirklich die versprochene Performance hat. Und ja, das dürfte halt dann problematisch sein, wenn dann rauskommt, dass nur die Hälfte der Leistung zur Verfügung steht. Bei den Integer-Benchmark-Sachen, da haben wir eben, genauso wie bei den Floating-Point-Benchmark, das besteht aus ganz vielen Teilprogrammen. Ich glaube, bei den Integers, da sind es 12 Teilprogramme und bei den Floats sind es 16 oder 17 Unterprogramme und jedes davon macht ganz eigene Dinge. Also Sie sehen hier, das kommt aus verschiedenen Bereichen. Kompression, zum Beispiel in dem 2000er Benchmark ist das eine Aufgabe, wo ein vorgegebenes Dokument mit GZIP komprimiert wird. Im 2006er, also 2006 ist die aktuellste Version von dem Benchmark, da ist GZIP durch BZIP 2 ersetzt worden. Ja, BZIP 2 kann höhere Kompressionsraten als GZIP erreichen, braucht aber auch länger, ist also ja, rechnerisch anspruchsvoller und deswegen interessanter für solche Benchmark-Geschichten. Dann eben ein C-Compiler ist auch mit dabei, also einer dieser Anwendungsbenchmarks ist eben, wie ich es beschrieben habe, einfach ein bestimmtes Programm zu übersetzen mit einem C-Compiler. Ja, dann gibt es noch ein Schachprogramm, objektorientierte Datenbank und verschiedene andere Sachen. Und das Ganze soll nach Möglichkeit eben ein Querschnitt über typische Aufgaben sein, die so ja, zu erledigen sind mit einer Maschine. In dem Fall alles Dinge, die sich auf Integer-Sachen beschränken, ja, oder überwiegend Integer-Berechnungen durchführen. Und das Ganze läuft jetzt so, dass praktisch mit dem Benchmark die Ergebnisse für eine Referenzmaschine veröffentlicht werden. Im Fall vom aktuellen, also 2006 war die letzte Aktualisierung von dieser Benchmark-Suite von Spec, In dem Fall ist da die Referenzmaschine eine Sun Ultra Enterprise 2 mit einer Ultra Spark 2 CPU drin, die mit 296 MHz läuft. Das ist jetzt nicht so rasend schnell. Das ist eine relativ alte Maschine, die irgendwie aus den 90ern kommt. Das spielt aber im Prinzip keine Rolle. Ja, es ist eine Maschine, die Sie halt als Normwert dann einfach betrachten können. Und wenn Sie jetzt aktuelle Systeme dagegen laufen lassen, dann sind die halt vielleicht alle um Faktor 10 oder 100 schneller oder sowas. Das ist egal. Sie brauchen nur irgendeinen Anfangspunkt, einen Normierungswert, damit Sie das vergleichen können. Ja? Und um jetzt für ein konkretes System praktisch diesen Spec-Benchmark-Wert auszurechnen, gehen Sie hin und lassen die ganzen Programme aus der Benchmark-Suite auch auf dieser neuen Plattform laufen und messen da auch die Laufzeiten und dann machen Sie ein bisschen Rechnerei. Also zunächst mal können Sie praktisch für jede einzelne Messung können Sie so einen Bruch ausrechnen, wo Sie die Laufzeit auf dem Referenzgerät vergleichen mit der Laufzeit auf Ihrer aktuellen Maschine. Ja, diese Werte sind, das ist jetzt hier mathematisch formuliert, also die Referenzlaufzeiten, das sind die RIs und auf meinem konkreten System, was ich gerade untersuche, komme ich auf die BIs. Ja, und das heißt also, wenn man überlegt, wie ist so ein RI durch BI aufgebaut, ja, das RI, das steht oben, das ist die Laufzeit auf der Referenzmaschine. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass meine aktuelle Maschine viel schneller als die Referenzmaschine ist, dann wird da also ein kleinerer Wert rauskommen. Ja, das BI, das wird kleiner als das RI sein. Und wenn ich eine große Zahl durch eine kleine Zahl teile, dann kommt etwas raus, was größer als 1 ist. Ja. Also das ist größer 1 in dem Fall, dass eben die Laufzeit kürzer war auf der neuen Maschine, weil die neue Maschine schneller ist. Wenn ich es irgendwo schaffe, eine Maschine aufzutreiben, die langsamer für diesen speziellen Test ist als die Referenzmaschine, dann wäre es eben kleiner 1. Ja. Und für die Referenzmaschine selbst muss immer 1 rauskommen. Und so kriege ich also eine ganze Reihe von solchen Brüchen. Ja, für jede Anwendung, die ich teste, kriege ich einen separaten Bruch. Und dann gehe ich hin und bilde das geometrische Mittel. Und so wie das arithmetische Mittel die Summe geteilt durch die Anzahl ist, rechnet man das geometrische aus, indem man das Produkt bildet von n Werten und dann die nte Wurzel zieht. Ja, also das geometrische Mittel von 2 und 4, das wäre Wurzel aus 2 mal 4, also Wurzel 8, was irgendwas ist. Ja, das wäre das geometrische Mittel, im Gegensatz zum arithmetischen Mittel, wo Sie 2 plus 4 geteilt durch 2 rechnen würden und dann auf 3 kommen würden. Und man nimmt deswegen das arithmetische Mittel, weil da einzelne Ausreißer nicht so großen Einfluss haben werden. Also wenn Sie jetzt Ihre 12 Sachen durchlaufen haben und das Ergebnis ist, dass 11 davon ein bisschen schneller sind und der 12. dramatisch langsamer ist, dann wird dieser 12. Faktor nicht so gravierend damit eingehen. Gut, das schauen wir uns für ein Beispiel an. Das Beispiel stammt noch aus dem etwas älteren Spec-Benchmark, aus dem Integer-Benchmark von 2000. Und hier sehen Sie, welche Aufgaben da dazugehören. Ja, also was haben wir da? GZIP, Datenkompression, dann haben wir Schaltungsentwurf, dann der GCC, das ist der GNU-C-Compiler, dann eine Optimierungsaufgabe, Crafty ist so ein Schachprogramm, Textverarbeitung, das ist das Parser-Modul, dann gibt es Visualisierung, hier taucht der Perl-Interpreter auf, Perl ist so was Ähnliches wie Python, also auch so eine Interpretersprache. Dann GAP, das ist ein Programm aus der Gruppentheorie, also was sehr Abstraktes, Algebraisches aus der Mathematik. Dann gibt es eine objektorientierte Datenbank. Dann haben wir unten nochmal Datenkompression, BZIP2 ist da auch schon drin. Und dann gibt es noch eine Routing-Simulation, wenn Sie jetzt in einem Netzwerk irgendwie eine Route finden wollen. Das sind alles Dinge, die wesentlich Integer-Operationen verwenden. Und Sie sehen jetzt hier in der ersten Zahlenspalte sind praktisch die Werte des Referenzsystems, die Laufzeiten. Ja, und daneben steht die Spalte mit den BIs. Das sind jetzt die gemessenen für das System, was ich gerade untersuche. Und wenn ich jetzt diese Brüche bilde, dann sehen Sie, das ist das Verhältnis, was in der letzten Spalte steht, und es sind überall Werte größer 1, teilweise deutlich größer 1 rausgekommen. Ja, also das schwankt so zwischen, was ist der kleinste Wert, 4,72 in der vierten Zeile ist praktisch der kleinste Wert, der da auftaucht, und 12,65 ist der größte. Also je nachdem, welche Aufgabe ich da zu lösen habe, bin ich um Faktor 4 bis zu einem Faktor 12 schneller. Ja? Und das macht eben auch schon mal wieder deutlich, dass es eben einfach darauf ankommt, was ich tun will. Weil für jede Aufgabe bestimmte Architekturen unterschiedlich gut oder schlecht geeignet sind. Ja? Und so kriege ich also diese ganzen Werte raus. Und was jetzt hier nicht mehr ausgerechnet ist, wenn ich jetzt praktisch den Gesamtwert haben wollte, der das alles bündelt, dann müsste ich eben diese Verhältniswerte, die 12 Stück, die da sind, alle miteinander multiplizieren und dann die 12. Wurzel daraus ziehen, und dann kommt ein Wert raus, der wahrscheinlich irgendwo bei 8, würde ich jetzt schätzen, irgendwo bei 8 liegen wird. Und das sagt eben, dass im Schnitt, wenn man das alles zusammenfasst, diese getestete Maschine 8-mal schneller ist als die Referenzmaschine. Und das Ganze kann man jetzt noch grafisch darstellen. Und zwar sehen Sie hier sogenannte Starplots, also Sternzeichnungen. Und die Idee ist hier, dass man für jede Messung, die man macht, praktisch so eine Radiuslinie von einem Mittelpunkt nach außen zeichnet, ja, die der Länge entspricht, und dann die ganzen Kanten, die dadurch entstehen, oder diese Endpunkte, dass man die zu so einem Stern miteinander verbindet. Ja, also wie entsteht der Stern, wenn ich hier anfange und hier solche Werte habe, dann würde ich eben, nehmen wir hier noch einen, dann würde ich das Ganze eben so verbinden. Ja, und wenn ich das jetzt einmal komplett rumzeichne mit mehreren weiteren Radiuslinien, die nach außen führen, dann entsteht halt so ein Stern. Und das, was diese gestrichelte Linie ist, dieser gestrichelte Kreis, der da rumläuft, das ist praktisch der Wert, der dem geometrischen Mittel entspricht. Ja, also den rechne ich dann aus und dann zeichne ich den dann noch drumherum. Ja, und wenn ich dann zwei solche Maschinen direkt miteinander vergleiche, dann kriege ich also zweimal so einen Starplot raus, und dann habe ich eine ganz gute grafische Darstellung, mit der ich direkt erkennen kann, wo sind jetzt die Leistungsunterschiede in verschiedenen Bereichen. Ja, ich kann das natürlich nur interpretieren, wenn ich weiß, welches Segment entspricht welcher Aufgabenstellung. Ja, also sagen wir mal, das, was da ganz nach unten zeigt, wenn das der C-Compiler wäre oder so, dann wüsste ich halt, wo ich drauf achten muss. Ja, in dem Fall ist es natürlich klar, die Maschine auf der rechten Seite, die ist vergleichsweise viel schwächer als die auf der linken Seite. Interessant wird diese Visualisierung dann, wenn ich Maschinen habe, die zum Beispiel auf denselben Mittelwert am Ende kommen. Ja, also wo das geometrische Mittel das gleiche ist, aber die Verteilung trotzdem unterschiedlich ist. Ich kann das natürlich auch einfach in der Tabelle nachlesen, aber in der grafischen Darstellung kriege ich halt nochmal einen anderen Überblick und kann mehrere nebeneinander legen und das schnell das, was mich interessiert, erkennen. Okay, hier sind dann noch die Programme oder die Tests, die bei der Floating Point beim Floating Point Benchmark drin sind, und da sehen Sie, das sind jetzt etwas andere Sachen. Es ist so, wenn Sie auf die Webseite gehen von SPEC, dann können Sie sich zu diesen ganzen Programmen oder Tests eine kurze Beschreibung anzeigen lassen. Also da steht dann drin, welches Problem oder welche Aufgabe löst ein bestimmtes Programm, wo kommt es her? Und es sind fast alles Dinge, die also aus irgendwelchen sehr obskuren Physik- oder Chemiegebieten rauskommen, mit denen man also relativ wenig anfangen kann. Aber sie zeichnen sich alle dadurch aus, dass sie eben sehr komplexe Gleitkommazahlen-Operationen durchführen müssen. Ja, also Quantenchemie zum Beispiel sagt mir jetzt wenig. Ich vermute, dass Ihnen das auch nicht viel mehr sagt, also dass wir keine Quantenchemie-Experten hier haben. So bezieht sich das eben auf diese ganzen anderen Sachen auch. Ja? Und auch da ist das Verfahren wieder das gleiche. Also auch bei diesen ganzen Floating-Point-Geschichten funktioniert es genauso. Sie fangen auch wieder mit irgendeiner Referenzmaschine an und vergleichen dann ihre Messungen. Und es kommt dann am Ende sowas raus. Das ist jetzt ein Ausschnitt aus der Zusammenfassung der Testergebnisse für eine bestimmte Maschine. Und interessant sind hier immer diese Ratio-Werte. Da ist praktisch schon das Verhältnis zur Referenzmaschine drin. Ja, das sind also auch hier immer Werte, die größer als 1 sind, weil die Referenzmaschine viel langsamer gewesen ist in dem Bereich. Und das kann man dann auch wieder alles zusammenfassen und kommt dann auf die Endergebnisse. Ja, und was Sie hier sehen, es gibt links diese schwarzen Werte und rechts diese blauen Werte. Und die haben als Überschrift einmal Base und einmal Peak. Und da ist die Idee folgende, das habe ich auf der übernächsten Folie auch nochmal stehen. Also die Idee ist, dass Sie einmal die ganze Benchmark-Suite, also alle Programme, mit irgendwelchen Standardparametern übersetzen. Ja, wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass der Compiler wichtig ist. Und diese Base-Werte, die entstehen eben, indem praktisch so gemessen wurde, dass alle Programme mit einheitlichen Compiler-Flags übersetzt wurden. Während es bei Peak so ist, dass jedes Programm handoptimiert übersetzt werden durfte. Ja, dadurch kommen also unterschiedliche Werte zustande. Und wenn Sie das vergleichen, nehmen wir mal zum Beispiel in der ersten Zeile dieses B-Waves-Programm. Da haben wir da oben eine Ratio von 181 bei Schwarz. Ja, und dann in der ersten blauen Spalte 183. Ja, das heißt, das ist im Vergleich dann schon mal etwas schneller gewesen. Wir werden andere Werte finden, wo es deutlicher auseinander geht. Und es wird außerdem auch noch so gerechnet, dass also mehrere Läufe nötig sind. Ja, das Programm wird dreimal ausgeführt. Das sehen Sie da, das sind praktisch für drei separate Ausführungen die Werte aufgeschrieben. Und dann wird der Wert genommen, der von den dreien am meisten in der Mitte liegt, der sogenannte Median. Ja, also der Wert, der, wenn Sie jetzt dreimal denselben Wert haben, dann ist es egal. Wenn Sie drei verschiedene haben, dann ordnen Sie die in der richtigen Reihenfolge an und nehmen den mittleren Wert. Ja, also nochmal zur Bedeutung des Compilers. Ja, es ist so, dass wenn Sie verschiedene Compiler benutzen, dass dann auch die erzeugten Programme unterschiedlich schnell laufen werden. Also wenn zum Beispiel der Hersteller eines Prozessors, sowas wie Intel, einen eigenen Compiler anbietet, dann kann man fast davon ausgehen, dass der mit Intel-Prozessoren auch besonders gut klarkommt, während er vielleicht auf AMD-Prozessoren nicht die optimale Leistung liefert, weil die sich nur bemüht haben, das für ihre eigenen Prozessoren anzupassen. Ja, also
dafür auch Flags als dieselben Benchmarks, also dass der Benchmarks auf dem Markt, das ist ein Prozessor von AMD, für den bin ich, mache ich mich nochmal langsamer.
Ja, der Benchmark ist ja nicht vom Prozessorhersteller gemacht, sondern sowas hat es früher gegeben, als die Hardwarehersteller ihre eigenen Benchmarks geschrieben haben. Da konnten sie praktisch beliebig tricksen, weil das war dann geschlossener Code, hat man nicht gesehen, was da passiert. Aber die Benchmarks von der Spec sind so, dass sie den Quelltext bekommen. Also sie müssen immer diese Benchmarks erst auf ihrer eigenen Plattform übersetzen und dabei können sie natürlich auch einen Blick da reinwerfen und gucken, ob da irgendwas Komisches drin ist. Also da wird nichts Komisches drin sein. Ja, das ist eben die Frage, welchen Compiler benutzt man und deswegen gehört das auch in die anschließend erfolgende Dokumentation. Sie sehen hier so einen kleinen Ausschnitt aus der Dokumentation eines Benchmark-Tests, der für ein bestimmtes System durchgeführt wurde. Und da steht dann eben drin, okay, es gibt auch noch einen Hardware-Bereich, wo genau beschrieben ist, welche Maschine war das, wie viel Speicher war da drin, welche CPU. Aber beim Software-Bereich steht dann eben, welches Betriebssystem, exakte Version, inklusive Version des Kernels, der eingesetzt wurde. Dann welcher Compiler, in dem Fall war es ein Intel-Compiler und ein bestimmter Fortran-Compiler. Und da ist auch die genaue Version des Compilers angegeben, damit eben jemand, der ein Jahr später diesen Test nochmal verifizieren will, sich dieselbe Software beschaffen kann und unter genau gleichen Bedingungen das nochmal testet. Dann sollte nämlich auch wieder dasselbe Ergebnis rauskommen. Wenn Sie zum Beispiel auf die Versionen verzichten würden, dann würden Sie nach einem Jahr vielleicht den aktuellsten Intel-Compiler nehmen und noch bessere Ergebnisse kriegen, weil sich der seitdem verbessert hat, was die Optimierungen angeht. Ja gut, dann steht noch dabei, welches Dateisystem verwendet wurde. Also es wird versucht, die Konfiguration des Testsystems so komplex wie möglich zu beschreiben. Ja, und dazu kommt eben noch, welche Compiler-Optionen Sie verwenden. Und ich hoffe, ich schaffe das gleich noch, Ihnen dieses Originaldokument zu zeigen, wo eben drin steht, genau mit welchen Optionen wurde welches Programm kompiliert. Und da ist es natürlich so, dass dann jeder für seine Plattform testet. Also der guckt dann, versucht es einfach mit 3, 4, 5 verschiedenen Konstellationen von Optionen, so lange, bis er die schnellste gefunden hat. Das gibt dann diese optimierten Werte. Ja? Und also das sind eben diese Unterscheidungen. Es gibt einmal diese Base Optimization. Man darf generell schon versuchen, irgendwelche Optimierungen zu wählen. Also zum Beispiel zu sagen, ich bin auf einer 64-Bit-Architektur, also bitte übersetze alles in 64-bittigen Code und nicht in 32-bittigen Code. Ja, es könnte sein, dass die gesamte Test-Suite, dass die schneller durchläuft, wenn sie insgesamt mit 32-Bit kompiliert wurde. Wäre zwar komisch, aber wäre möglich. Und dann könnte man sagen, meine globale Optimierung ist, mach 32-Bit-Code. Ja, obwohl vielleicht ein Teil der Programme schneller laufen würde, wenn es 64-bittig wäre. Und für diese Handoptimierung gibt es dann eben noch die Peak Matrix, wo man sagt, für jedes einzelne Teilproblem suche ich meine eigenen Optimierungen raus. Und das wollte ich Ihnen zeigen. Ja, so sieht man nichts. So. Ja, also wenn man sich jetzt so ein Dokument anguckt, wie das dann rauskommt, das ist in dem Fall ist irgendeine Asus-Maschine untersucht worden und es ist dieser Floating Point Benchmark laufen gelassen worden, der in der 2006er Version. Ja, hier oben kommt dann dieser Wert 48.0, das ist praktisch dieser S-Wert, wenn Sie an die Formel von vorhin zurückdenken, ja, also die n-te Wurzel aus dem Produkt der N-Messwerte. Und dann kommt hier für die ganzen einzelnen Tests, die gemacht wurden, sehen Sie immer eine blaue und eine schwarze Linie. Und die blaue gibt die Peak-Performance an, also die handoptimierte. Und der schwarze Wert gibt das, was mit den Standard-Settings praktisch erreicht wurde, an. Und das geht dann so runter. Das ist jetzt im Prinzip dasselbe wie diese tabellarische Darstellung, die ich Ihnen vorher gezeigt habe. Aber was jetzt noch kommt, hier haben wir also die genaue Hardware-Definition, wo man auch genau nachlesen kann, zum Beispiel hier eingeschaltete CPUs. Da gibt es also 12 Cores in der Maschine, die auf 2 Chips verteilt sind. Das heißt also 2 separate Prozessoren und jeder davon ist eine 6-Core-Maschine. Ja? Und jeder von den Cores ist auch noch, also kann 2 Threads gleichzeitig ausführen. So. Und dann, ich gehe mal was weiter runter. So, dann geht es nämlich los. Compiler Invocation. Wie wurden die Compiler aufgerufen? Also es ist in dem Fall nötig, das für C, C++ und Fortran anzugeben, weil das die 3 Sprachen sind, die auftauchen in dem Benchmark. Dann kommen hier die Base Optimization Flags. Ja, und das sind jetzt praktisch die Flags, die gewählt wurden für den Base-Wert. Also da durfte man auch ein bisschen experimentieren vorher, musste dann aber mit den gefundenen besten Werten praktisch alle Programme übersetzen. Ja, da sieht man, das sind halt jetzt verschiedene Optionen, die da angegeben werden und die werden aber einheitlich sein. Und über diese Base-Optimization-Flags hinaus haben wir dann die Peak-Optimization-Flags und da können Sie sehen, das geht jetzt los, für jedes Programm gibt es jetzt eigene Sachen. Ja, weil die halt da wirklich hingegangen sind und gesagt haben, da stecke ich jetzt mal eine Stunde Zeit rein und gucke einfach, was ist das für eine Anwendung eigentlich, was macht die für Sachen, wie kann mein Prozessor besonders gut diese Anwendung ausführen, wenn ich da an den Sachen ein bisschen rumtweake. Ja, und das heißt also, das ist dann relativ lang und im Prinzip auch unterschiedlich für die verschiedenen Anwendungen. Also wenn Sie zum Beispiel vergleichen, direkt das erste, das 433 und das 470 Programm, das eine hat Parallel als Option drin, das andere nicht. Ja? Also das wäre so eine Möglichkeit, einfach da die Optimierung separat zu machen. Ja? Und das geht also noch weiter, noch mehr Peak Optimization Flags. Und so entstehen eben so mehrseitige Dokumente praktisch für jeden Rechner, dem man diesen Test unterzogen hat. Und es wird dann auch veröffentlicht auf der Spec-Seite. Also es gibt einen Mechanismus, wie man seine Ergebnisse dann da einreichen kann. Und dadurch kann man das dann runterladen und vergleichen. Also wenn Sie die Spec-Seite besuchen und dann nach Results suchen, dann finden Sie nach Jahren sortiert, was für Ergebnisse halt mit verschiedenen Maschinen gemacht wurden. Da finden Sie jetzt nicht den Aldi-PC, sondern nur so, ja, also im größeren Sinne kommerziell teuer angebotene Systeme. Aber es gibt einen Überblick darüber, wie das Ganze läuft und was man damit machen kann. Und interessant sind eben teilweise die Beschreibungen der einzelnen Tests, die aber oft nur jemand nachvollziehen kann, der in der konkreten Materie auch irgendwie zu Hause ist. Gut, haben Sie da Fragen zu? Keine Fragen. Dann machen wir nächstes Mal weiter mit der Einführung ins Pipelining und das wird uns dann mehrere Stunden beschäftigen. Danke.